Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich hier bereits zum zweiten Mal mit dem Geschäftsführer des Roth-Instituts, Sebastian Herbst. Herzlich willkommen.
Hallo Leonard und schön wieder dabei zu sein.
Sebastian, wir wollen heute über Motivation aus Neuroperspektive sprechen, aber ich würde gerne mal ein bisschen allgemeiner starten. Was ist denn überhaupt Motivation?
Ja, also Motivation ist Antriebskraft für zielgerichtetes Verhalten. Das heißt, wenn ich motiviert bin, dann habe ich die Power, dann habe ich die Energie, Dinge zu tun, Hindernisse zu überwinden, um zu einem bestimmten Zustand oder Thema oder Ziel zu kommen. Das heißt, Motivation ist eigentlich ein Weg, also ist ein Prozess. Und im Gehirn gibt es dafür dann auch einen Stoff, der uns dabei unterstützt, der das auslöst. Unser Treibstoff für Antrieb, und der heißt Dopamin. Das ist ein Neurotransmitter, der eine energetisierende Wirkung hat. Und wenn wir den haben, dann haben wir Antriebskraft, dann haben wir Power, dann haben wir Motivation durch diese energetisierende Wirkung. Und das ist eigentlich Motivation. Viele kennen es ja von sich. Ich bin motiviert, ich habe irgendwie Antrieb, ich habe Drive. Das macht eben dieser Stoff und das ist eben dieser Zustand. Und den bezeichnen wir als Motivation. Das ist noch nicht Belohnung im Gehirn. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Da würde ich total gerne später mal mit dir drüber reden. Aber eine Sache, die mir sofort als Impuls kommt, ist, wenn du sagst Belohnung, meine zweite Podcast-Folge, da habe ich nämlich auch mit einem Neurologen gesprochen, mit Dr. Burkhard Pleger. Und ich habe den gefragt, was ist Glück denn aus neurologischer Perspektive? Und der sagte, eine Belohnungsantwort im Gehirn. Und jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, Motivation ist eigentlich die Belohnungsaussicht. Da haben wir ja irgendwie so eine Art Puzzlestücke, die wir zusammenstecken können vielleicht.
Ja.
So, also deswegen, das kommt, vielleicht, wir können auch jetzt schon drauf einsteigen, aber das kommt mir direkt, wenn du das sagst, wenn du das Wort Belohnung sagst.
Ja, vielleicht können wir es ganz kurz anreißen. Zumindest ist es so, dass eben, wenn wir über Glück sprechen oder wenn wir eben über Belohnung im Gehirn sprechen, dann sprechen wir halt auch über bestimmte Stoffe, die dann ausgeschüttet werden, die dann halt eben auch solch eine Wirkung haben, insbesondere die uns gut fühlen lassen. Und diese Wirkung dieser Stoffe, zum Beispiel hirneigene Opioide, die sich wirklich toll anfühlen, sind eigentlich mehr so ein Belohnungsgefühl oder auch vielleicht ein Glücksgefühl in Anführungsstrichen, während Dopamin als Motivator eine energetisierende Wirkung hat. Das fühlt sich auch jetzt nicht schlecht an. Wir fühlen uns vielleicht auch gut, wenn wir irgendwie Antrieb haben und was Tolles bewegen. Aber es ist dennoch etwas anderes, was sozusagen den Prozess angeht und die Stoffe angeht. Aber die Sachen gehören zusammen. Vor allen Dingen ist ganz wichtig zu verstehen, dass Motivation eben im Prinzip der Prozess ist, bis zu dem wir eben vielleicht eine Belohnung im Gehirn bekommen dann. Also das ist der Weg dahin, um eine Belohnung zu erreichen. Deswegen sprechen wir auch von Belohnungsaussicht.
Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt so das dann auch so dein Fachgebiet ist oder ob du es sagen kannst, aber ich hatte mir mal in meinem Kopf abgespeichert, diese Belohnungsantwort im Gehirn, was wir dann beispielsweise als Glück wahrnehmen, das ist ein Cocktail aus verschiedenen Botenstoffen, zu denen auch Dopamin gehören kann. Das wäre jetzt meine, also als Frage in den Raum gestellt, das wäre jetzt so meine Annahme gewesen, da sind verschiedene Sachen so, ne, Dopamin, Endorphin, Serotonin, die ja alle uns irgendwie gut fühlen lassen, die man so als Glückshormone vielleicht nennt, aber Dopamin ist hier vielleicht, ist dann nochmal, hat so eine extra Rolle, weil es die Anfahrtsstraße dorthin ist, aber nicht die Belohnung selber. Oder wie macht es Sinn, das überhaupt so zu differenzieren?
Ja, also es macht schon Sinn, das zu differenzieren. Es ist natürlich hochkomplex. Also man muss sich vorstellen, dass im Gehirn diese ganzen Prozesse auch teilweise gleichzeitig ablaufen und parallel teilweise ablaufen und wiederkehrend ablaufen. Aber tatsächlich ist es so, dass die jeweiligen Systeme, die Stoffe und so weiter, die haben schon unterschiedliche Wirkungen. Also Neurotransmitter bedeutet ja auch, dass das sozusagen Botenstoffe im Gehirn sind, Neurotransmitter. Und die haben bestimmte Aufgaben und Funktionen. Und einige von denen haben auch gleichzeitig noch mehrere Funktionen. Aber es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen dieser Aufgabe und Funktion des Neurotransmitters Dopamin und einem, ich sag mal, Belohnungsstoff wie hirneigene Opioide. Sehr wohl gehören die in einem Netzwerkbereich, wenn dann sowas wie Motivation und Belohnung passiert, natürlich zusammen, weil es ein Gesamtprozess ist. Die Frage ist halt, wie weit zoomst du sozusagen rein bei dem Vorgang Belohnung? Ne, ist betrachten wir beim Vorgang Belohnung auch schon den Antriebszustand, der uns hilft, die Belohnungsaussicht auch wirklich zu realisieren oder zu erreichen? Oder gucken wir jetzt nur auf den reinen Belohnungsprozess selbst im Gehirn? Also von daher hast du eigentlich mit deiner Frage völlig recht. Das ist halt nur eine Frage, wie weit zoomen wir raus oder wie weit zoomen wir rein? Und dann ist es natürlich noch höchst kompliziert, was dann im Gehirn sowieso passiert. Also ja, so kann man das vielleicht beantworten. Aber tatsächlich ist es ganz wichtig zu verstehen, wenn wir zum Beispiel bei der Führungskräfteentwicklung, in der wir stark vertreten sind, darüber sprechen, dass Führungskräfte ihre Mitarbeitenden motivieren sollen, dann sprechen wir ja eigentlich darüber, dass die Führungskräfte es schaffen, die Mitarbeitenden in diesen Zustand des Antriebs zu versetzen, wo dann am Ende eventuell auch eine realisierte Belohnung steht, weil die Mitarbeitenden dann das erreicht haben, was sie eigentlich wirklich antreibt, die Motive, die intrinsischen beispielsweise, die dann wirklich zu einer Belohnung, also zu einer Erreichung dieses Belohnungszustandes führen. Und deswegen ist es für uns beispielsweise extrem wichtig, dass wir das unterscheiden. Die Führungskraft muss einerseits verstehen, was eigentlich für die Mitarbeiterin belohnend ist, dann wirklich richtig belohnend am Ende. Und sie muss verstehen, dass es diesen Prozess des Antriebs gibt. Deswegen ist es für uns immer ganz wichtig, das zu unterscheiden, während das vielleicht in anderen Fällen gut ist, das gesamtheitlich zu betrachten.
Das finde ich total, total hilfreich. Also du hast jetzt ja gerade die Frage gestellt, wie weit zoomen wir ein oder wie weit zoomen wir aus? Ich glaube für mich, dass ich es verstehen kann, reicht total zu verstehen. Glück könnte man im Gehirn als Belohnungsantwort verstehen, Motivation als Anfahrtsstraße dorthin, und eine ganz wichtige Rolle dabei spielt eben der, wie du jetzt gesagt hast, Neurotransmitter Dopamin. Hier einmal ganz kurz an dich gefragt, habe ich das so richtig wiedergegeben oder mich irgendwo verhaspelt?
Ja, und was man in dieser Diskussion mit Glück und Zufriedenheit natürlich auch diskutieren kann, ist, also wenn jemand zum Beispiel den Neurotransmitter Dopamin ausgeschüttet bekommt und er hat Antrieb, ja, also wir gehen zur Arbeit und wir haben irgendwie heute ein Thema und eine Aufgabe, wo wir schon richtig Lust zu haben, und wir haben dann eben diese Dopaminausschüttung und es geht uns leicht von der Hand, ja, 3 Stunden, 4 Stunden mit Kolleginnen und Kollegen machen wir ein Brainstorming und so weiter und so weiter, dann ist das natürlich eine schöne Situation, weil wir, ne, manche sagen ja auch Flow und so weiter, also die Frage ist jetzt ganz klar getrennt, ist das jetzt ein Glücksmoment? Aber alleine diese Situation, dass wir uns gut fühlen, dass wir Antrieb haben, dass wir motiviert sind, wir haben ja keine negativen Stresshormone wie zum Beispiel Cortisol in diesem Moment ausgeschüttet, sondern wir sind vielleicht da in dem Moment auch wirklich zufrieden oder es geht uns dabei gut. Also insofern ist das natürlich schon auch ein schöner Zustand, vielleicht auch ein, ja, Zustand, der glücklich macht oder der uns zufriedenstellt. Also eine spannende, auch philosophische Frage. Was beschreiben wir an der Stelle? Es fühlt sich auf jeden Fall gut an, wenn man motiviert ist, weil wir haben eben andere Stoffe beiseite geschoben, die uns beispielsweise runterziehen, weil wir haben Antrieb, wir sind motiviert und dann geht's los. Und das fühlt sich natürlich irgendwie auch gut an.
Das ist total gut. Und du bringst auch eine wichtige Frage, finde ich, rein, nämlich das ist ja fast schon philosophisch, vielleicht salopper gesagt, es ist fast schon auch egal. Ne? Ich meine, Leute wollen sich gut fühlen. Wir können, wenn man so ganz doll runterbricht, Menschen wollen vielleicht glücklich sein, Menschen haben Lust, sich irgendwie gut zu fühlen, und wenn Dopamin ausgeschüttet ist, wenn ich sehr viel Antrieb habe, Antriebskraft habe, wenn ich Lust habe auf mein Meeting heute, so in dem Beispiel, dann bin ich doch in dem Moment glücklich, wenn ich da zur Arbeit fahre und denke, geil, ich habe heute Bock auf den Tag. Jetzt, ich spreche ganz salopp. So, dann ist ja für den Menschen, der das erlebt, ist ja egal, ob das jetzt ein Glücksmoment per Definition ist oder nicht. Es fühlt sich gut an und das reicht. So, ne? Also.
Ja. Ja, genau. Also insofern, wenn man genau sich diese Begriffe mal, also der Glücksmoment ist wahrscheinlich aus neurowissenschaftlicher Sicht nochmal mit bestimmten Stoffen besser zu beschreiben, als zum Beispiel, ich fühle mich heute zufrieden oder ich bin beispielsweise auf der Arbeit auch mehrere Stunden heute zufrieden gewesen. Und dann kommt das Dopamin vielleicht wirklich mehr ins Spiel. Und du hast eben noch einen anderen Neurotransmitter angesprochen, Serotonin. Das ist beispielsweise eben der Neurotransmitter, der für Dämpfung und Beruhigung auch hauptsächlich verantwortlich ist. Das heißt, nehmen wir mal an, du hast jetzt am Tag eben irgendwie, ja, eine tolle Aufgabe vor dir gehabt und hast da wirklich viel Antrieb. Dann ist es aber wichtig, dass du nachmittags auch irgendwann mal wieder runterkommst. Das heißt, der Mensch ist so konstruiert, dass eben diese verschiedenen Systeme immer mal eintreten müssen und relevant sind. Und dann kommt beispielsweise dann am späten Nachmittag eben vielleicht auch durch das Entspannen. Wir gehen nach Hause, wir kommen zu Hause an, wir setzen uns entspannt auf die Couch und dann gibt es eine Serotoninausschüttung. Wir kommen also in einen dämpfenden und beruhigenden Zustand. Das ist in dem Moment auch noch nicht Glück. Aber das fühlt sich natürlich auch irgendwie gut an. Also das heißt, ein guter Tag, Zufriedenheit ist vielleicht, weil wir eben motiviert waren, Dopamin hatten, wir haben vielleicht ordentlich gerödelt, wir haben sogar richtig Gas gegeben, das war richtig anstrengend, das hat im Gehirn Energieverbrauch. Und dann abends haben wir trotzdem auch eine gute Phase, wo wir dämpfen und beruhigen und runterkommen. Und das insgesamt war dann vielleicht ein guter, zufriedenstellender Tag, der uns vielleicht auch glücklich macht. Also insofern hast du nicht Unrecht. Viele Stoffe spielen natürlich eine Rolle, haben aber manchmal wirklich eine explizit
unterschiedliche Aufgabe. Total. Da gehe ich absolut mit. Und das, finde ich, schließt sich aber ja gar nicht aus. Also wenn wir jetzt über Glück reden, das kann sich ja auch ganz unterschiedlich anfühlen. Das kann sich energetisierend anfühlen, weil ich total Lust habe auf meinen Tag. Dann sind wir vielleicht beim Dopamin. Das kann sich aber auch ganz leise und schön anfühlen, weil ich am Ende des Tages runterfahre und auf der Couch liege und mir denke, Mensch, das ist doch irgendwie alles gut gelaufen. Und dann ist es irgendwie vielleicht viel leiser. Und trotzdem in dem Moment, wo ich es bewusst wahrnehme, kann das ein Glücksmoment sein. Also es ist, ich habe gar nicht den Anspruch, da jetzt irgendwie Recht zu haben oder so. Ich will nur sagen, es kann sich ganz unterschiedlich anfühlen. Und natürlich kann ein Glücksmoment auch ruhig und leise sein und muss nicht immer nur dieses stillernde, glorifizierte haben.
Ja. Das ist richtig. Und es ist tatsächlich sehr spannend zu verstehen, dass diese Prozesse teilweise parallel laufen, teilweise nacheinander laufen. Das heißt, ein, ich sage mal, im positiven Sinne funktionierendes System Mensch, wenn man sich diese Mechanismen anschaut, ist halt eben ein System, in dem es mal Motivation gibt, Dopamin, mal Beruhigung, Dämpfung, Serotonin, Belohnungsstoffe und so weiter. Da kann auch durchaus mal Stress sozusagen kommen, aber das ist sozusagen etwas, was den ganzen Tag sich abwechselt, mal dies, mal jenes, mal parallel, mal sind die Prozesse so schnell, also sehr, sehr spannend zu verstehen. Was ganz wichtig ist, das haben wir immer, wenn wir beispielsweise in der Führungskräfteentwicklung Führungskräfte dabei sensibilisieren, es gibt so ein paar Stoffe, ich sage mal, die können solche Systeme beeinflussen oder blocken. Wenn die ausgeschüttet werden, zum Beispiel Cortisol, dann funktioniert das halt eben nicht mehr so leichtgängig mit diesen verschiedenen Systemen und führt vielleicht dann eben auch nicht zu so einer Zufriedenheit oder auch solchen Glücksmomenten.
Ja, ich erinnere mich da gerade an unser erstes Gespräch. Ich verlinke das hier unter der Folge, weil da hatten wir auch viel über das, ja, über Cortisol mitgesprochen. Das hat mir dabei sehr geholfen. Ich mag mal kurz ein Beispiel aufmachen, wie wir so eine Achterbahnfahrt mit den Neurotransmittern vielleicht beschreiben könnten. Am Beispiel dieser Podcast-Folge, vielleicht eine halbe Stunde vor der Aufnahme, habe ich Motivation, ich freue mich super, gleich sehe ich Sebastian, Dopamin wird ausgeschüttet. Dann hatten wir tatsächlich gerade, müssen wir gucken, klappt das hier mit der Technik, vielleicht ein bisschen Stress, vielleicht ein bisschen Cortisol, so, dann ist es alles ganz aufregend und es klappt trotzdem. Vielleicht denke ich, ist es danach eine Euphorie, super, tolles Gespräch aufgenommen, Endorphin wird ausgeschüttet. Und dann nachmittags, ich lief auf der Couch und denk zurück, Serotonin wird ausgeschüttet. Also kann ich es sehr stereotyp mal so ausdrücken?
Ja, also ich sag mal so, auf jeden Fall ist das von der Systematik her total gut nachvollziehbar. Und ich glaube, alle, die hier zuhören oder zuschauen, die können das auch für sich nachvollziehen. Sie haben solche Momente auf dem Weg zur Arbeit, dann sind sie auf der Arbeit, sind sie motiviert, dann kommt aber auf einmal irgendwie doch ein Kundenfeedback und dann ist man schnell auf einmal in dieser sozusagen Alarmsituation und löst da mal eben schnell, was kriegt man? Kriegt auch wieder Dopamin, um dann im Sinne der Vermeidung von Negativen auch das Problem zu lösen, kriegt wieder Power, um das noch zu machen und dann geht das wieder von hinten und dann hat man vielleicht beim Kaffeetalk mit den Kolleginnen und Kollegen eine dämpfende und beruhigende Situation mit Serotonin, dann kommt auch noch Oxytocin, das Bindungshormon, weil ich ein gutes Gespräch habe mit der Kollegin und danach kommt wieder vielleicht ein nächstes Thema, ein Meeting mit anderen Kundinnen und Kunden, wo man auf einmal wieder richtig motiviert wird und abends. Also du hast völlig recht, ich finde das richtig gut, also auch in solchen Abläufen so ein bisschen zu denken.
Das finde ich jetzt, danke dir, und du hast einen spannenden Punkt gesagt, nämlich, dann kriegen wir, also, ne, wir sind auf der Arbeit, da gibt's ein stressiges Kundenfeedback oder ein doofes Kundenfeedback, das stresst mich. Und dann hast du gesagt, dann kriegen wir aber wieder Dopamin auch ausgeschüttet, um Negatives zu verhindern. Also, Dopamin ist nicht nur so gesehen der Stoff, der uns zu dem großen Ziel, zu dem Positiven hinbringt, sondern, also, Negatives zu verhindern ist ja so gesehen auch was Gutes, aber auch das, dafür treibt es uns an. Also gar nicht nur so ein Hinzu, sondern auch ein Weg von.
Genau, das in der Psychologie wird das beschrieben als zwei Motivationsrichtungen, Appetenz und Aversion. Das heißt, Sebastian mit Leonard einen schönen Podcast aufnehmen, guter Austausch und so weiter. Appetenz, ne? Dopamin in Richtung, da ist eventuell am Ende des Tunnels was Schönes zu erreichen. Aha. Und Freitagnachmittag, ne, ich habe Steffi versprochen, die Excel-Tabelle noch fertig zu machen, weil die braucht sie Montag. Ich habe aber keine Lust, eigentlich würde ich jetzt gerne noch am Werdersee. Ja. Ne, und aber ich weiß, dass Steffi Montagmorgen mich auch direkt um 7.45 Uhr anruft, wenn die Excel-Tabelle nicht da ist. Und das will ich eigentlich auch nicht. Also Aversion, Dopamin eben schnell noch hinsetzen, zack, Excel-Tabelle durchrocken, geht mir dann auch von der Hand, zack, weg damit. Das nennt man dann eben Aversion, und das heißt Vermeiden von Negativen oder Abstellen von Negativen, und das ist auch motivieren und kann für Menschen motiviert sein. Das liegt halt in unserer Natur sozusagen, das hilft manchmal. Manchmal haben wir Situationen im Leben, wo wir das brauchen, und das ist dann auch dann energetisierend, und dann hilft es uns, Probleme aus dem Weg zu räumen. Das macht eben Dopamin, Antriebsstoff, energetisierend.
Okay, ich finde das so klasse, da wirklich ein bisschen hinterzukommen. Jetzt muss ich einmal noch nachfragen, ich bin ja ein Laie und ich habe bisher immer gedacht, Dopamin ist ein Hormon, und jetzt sagen wir die ganze Zeit Neurotransmitter, und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ist denn der Unterschied zwischen einem Neurotransmitter und einem Hormon? Kannst du da ganz kurz einmal Abhilfe schaffen?
Also ganz grob vielleicht, also Neurotransmitter sind tatsächlich Botenstoffe im Gehirn und die auch hauptsächlich dort funktionieren, während Hormone im Prinzip noch ein paar andere Funktionen haben und durchaus auch nicht nur im Gehirn sozusagen aktiv und tätig sind. Und einige von den Stoffen sind sogar beides, aber das vielleicht mal so als grobe Unterscheidung. Deswegen solche Sachen wie Östrogen und so weiter, die ganz klar als Hormon bezeichnet werden, hauptsächlich die Funktion haben, sind eben keine direkten Neurotransmitter sozusagen.
Aber Oxytocin ist schon ein Hormon, oder? Weil wir das auch gerade genannt hatten.
Das ist aber primär auch ein Neurotransmitter oder auch ein Neurotransmitter im bestimmten System, im Bindungssystem im Gehirn eben das auslöst, aber auch so ein paar Funktionen wie Hormone übernimmt. Das ist tatsächlich eine sehr komplizierte Angelegenheit und wirklich von Stoff zu Stoff unterschiedlich. Und man muss fairerweise sagen, dass es in der Neurowissenschaft dazu auch noch, ja, ich sag mal, Forschungen gibt, wo dann ab und zu auch nochmal wieder ergänzende Aufgaben und Funktionen von solchen Stoffen festgestellt werden, von denen man vorher gar nicht dachte, dass sie da mitmischen.
Okay, aber das Gute ist ja, du hast ja vorhin das schon so gut reingebracht, wie stark oder weit zoomen wir jetzt ein oder aus, und diese Frage zu diskutieren ist, kommt mir sehr, sehr weit eingezoomt vor. Vielleicht müssen wir gar nicht in diesem Detailgrad unterwegs sein. Mich hatte es nur eben interessiert, deswegen hatte ich das gefragt. Aber lass uns doch nochmal zurückgehen zu der Anfahrtsstraße der Belohnungsantwort, nämlich zum Dopamin. Also ich glaube, also ich fühle mich ganz gut, oder ich denke, ich habe ganz gut verstanden, was Dopamin ist. So, ne, die Antriebskraft eines zielgerichteten Verhaltens, hast du gesagt, das ist ein Neurotransmitter. Und jetzt ist ja die Frage, wovon hängt ab, ob Dopamin ausgeschüttet wird? Da waren wir gerade. Dann hatten wir diese Begriffe Appetenz und Aversion oder salopp gesagt, weg von oder hinzu und weg von. Appetenz, Appetit kann man sich vielleicht als Eselsbrücke merken. So kam es mir irgendwie gerade. Und Aversion kannte ich schon vorher das Wort. So, aber wovon hängt das denn ab? Da hast du gerade das Wort Motive gesagt, und ich meine mich zu erinnern, dass das auch ein ganz wichtiges Thema ist. So, welche Motive habe ich? Davon hängt doch dann nämlich ab, wann Dopamin ausgeschüttet wird, oder? Wie läuft das?
Ja, davon hängt ab, was mich motiviert. Also ich denke, das haben alle von uns mittlerweile schon rausgefunden und auch erfahren, dass nicht alle Menschen die gleichen Dinge motiviert. Und das ist eben, darin begründet, dass wir Menschen gewisse Dinge als unterschiedlich anstrebenswert oder belohnenswert für uns abspeichern. Und das regeln die sogenannten Motive. Und diese Motive, die werden in einem Netzwerkbereich des Gehirns verarbeitet. Das nennen wir limbisches System. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich, der sehr viel zu tun hat mit Dingen, die was mit Gefühlen, Emotionen, Persönlichkeit oder auch dem Bewerten, Speichern von Wissen zu tun haben und so weiter. Also immer, wenn es um Emotionen, Gefühle, Motivation, Motive und so weiter geht, hat die Chefin vom Chef, sagen wir mal liebevoll dazu, hat die Chefin vom Chef was mitzureden. Es gibt viele kognitive Prozesse, aber diese limbischen Prozesse, das sind immer die emotionsregulierenden und die sind eigentlich bei uns, ja, ich sag mal, kriegsentscheidend, Anführungsstrichen. Deswegen sagen wir auch immer liebevoll die Chefin vom Chef. Das limbische System hat die finale Weisungsbefugnis über die Ratio. Das hat Gerhard Roth auch schön in seinen Büchern geschrieben. Und das sind halt eben auch die Motive, also die Dinge, die uns wirklich intrinsisch eine Belohnung geben würden. Und das unterscheidet uns Menschen halt eben, was das ist. Das heißt, wir haben einen Bereich im Gehirn, der analysiert das, was Leonard gerade mir gesagt hat. Sebastian, pass auf, wenn wir beide jetzt das und das machen, dann wird morgen das und das passieren. Und das geht bei mir sozusagen rein. Ja, dann wird das erstmal kognitiv verarbeitet. Die Worte werden sozusagen in der Großhirnrinde in bestimmten Netzwerkbereichen erstmal verarbeitet. Denen werden Bedeutung und Bilder zugeordnet. Und dann wandert das eben auch noch zur Chefin, zur emotionalen Bewertung. Und da guckt die Chefin dann auf der Checkliste nach. Also das, was Leonard mir da gerade erzählt hat, ne? Also danach werden wir die Welt verbessert haben und wir werden ganz tolle soziale Bindungen mit denen und denen und denen eingegangen sein. Er guckt auf meiner Checkliste nach und sagt, Sebastian, ich habe hier gerade geschaut, Sozialmotive bei dir stark ausgeprägt. Ja, 1A ist alles dabei. Das ist auf jeden Fall für mich, für dich der absolut beste Weg hier. Let's go for it. Dopaminausschüttung, volle Alarmstufe. Und dann habe ich halt eben diesen emotionalen Freigabeprozess. Das ist für mich etwas, was am Ende vielleicht eine Belohnung inne hat. Und da ist dann die Belohnungsaussicht, weil das eben meine Motive trifft, meine intrinsischen Motive. Und dann, bam, kriege ich den Antriebsstoff, weil das meine Motive sind und ich will dahin. Und das ist sozusagen dann dieses Thema. Also wir sprechen von sogenannten Motiven und die unterscheiden wir in biogene und soziogene Motive.
Hier kommt einmal eine kurze Unterbrechung für die Werbung. Dass mir ein bewusstes Leben und auch ein achtsamer Umgang mit dem eigenen Körper sehr wichtig sind, das kommt hier im Podcast ja so manches Mal schon herüber. Während meines Studiums, da habe ich bereits als Trainer in einem Fitnessstudio gearbeitet. Diese Arbeit hat mir schon damals immer sehr viel Spaß gemacht, denn ebenso wie ein positiver Umgang mit anderen Menschen das eigene Wohlbefinden steigert, so trägt auch Sport zum körperlichen und geistigen Ausgleich bei. Und was hier neben der Leistungsfähigkeit im Training ebenfalls so richtig wichtig ist, das ist das Thema Erholung. Und genau da kommt mein heutiger Werbepartner ins Spiel. Diese Folge wird nämlich gesponsert von Blackroll. In meiner Zeit als Fitnesstrainer habe ich die Faszienrollen von Blackroll nicht nur regelmäßig selbst benutzt, sondern sie auch immer wieder meinen damaligen KlientInnen ans Herz gelegt. Und kein Scherz, ich habe sogar einmal meiner Schwester eine Blackroll zu Weihnachten geschenkt. Jetzt bin ich aber nicht mehr Fitnesstrainer und daher geht es hier auch nicht um Faszienrollen. Neben meinem Fable für Bewegung und Sport bin ich nämlich auch ein großer Verfechter von gesundem und erholsamen Schlaf. Und apropos Schlaf, hier kommt das Blackroll Recovery Kissen ins Spiel. Ein gutes Kissen ist für mich beim Schlafen so etwas wie gute Laufschuhe beim Joggen. Es ist einfach notwendig. Das Blackroll Recovery Kissen sorgt durch einen besseren Schlaf für mehr Regeneration und damit auch für eine höhere Leistungsfähigkeit am Tag. Es ist für jede Schlafposition geeignet, es unterstützt ergonomisch deinen Nacken, das Kissen ist made in Germany und du kannst es ganze 90 Nächte lang probeschlafen. Das ist quasi von jetzt bis zum nächsten Frühling. Aber vorher, und das ist natürlich ebenfalls sehr wichtig, da steht noch einmal Weihnachten vor der Tür. Das Recovery Kissen von Blackroll eignet sich nämlich natürlich auch ideal als Geschenk für deine Liebsten oder als liebevolle Aufmerksamkeit für dich selber. So startest du mit neuer Energie in das nächste Jahr und schließt dich über 850.000 Menschen an, die sich bereits für das Recovery-Kissen von Blackroll entschieden haben. Und mit dem Code HAPPY10 erhältst du jetzt sogar 10% auf alle nicht reduzierten Produkte innerhalb von Deutschland und der Schweiz. Noch einmal, mit dem Code HAPPY10 erhältst du jetzt 10% auf alle nicht reduzierten Produkte innerhalb von Deutschland und der Schweiz. Alle Infos sowie einen direkten Link zum Blackroll Online-Shop findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes. Ich lege mich jetzt erstmal weiter schlafen und ruhe mich aus, um danach die nächste Folge hier im Podcast für dich wieder vorzubereiten. Vorher geht's aber hier erstmal weiter mit dieser Folge und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß.
Da war jetzt ganz viel drin. Also erstmal hast du das ja hervorragend aufgeschlüsselt. Und ich wollte fast schon zwischendurch einmal sagen, falls sich jemand fragt, wie ich Podcast-Gäste akquiriere, dann mit genau den Argumenten. Wir verbessern hier die Welt. Aber nein, Spaß beiseite. Das ist total interessant. Die Chefin vom Chef meint, das Gehirn ist der Chef und die Chefin vom Gehirn ist das limbische System. Als du dann gerade gesagt hast, du hast die emotionale Freigabe, da musste ich dran denken, ich versuche das ja die ganze Zeit so für Laien und salopp runterzubrechen. Ist dann das, wo man sagt, so ja, das Bauchgefühl stimmt. Ne? Also du gehst jetzt irgendwie, das eine ist ja so die Ratio, du kannst es durchdenken, und aber wenn das limbische System sagt, ja, das entspricht meinen Motiven, dann habe ich dazu ein gutes Gefühl. Ist das das?
Ja, das ist genau das auch. Also und das ist schön, dass du das nochmal ansprichst, weil die Chefin, und das ist die große Herausforderung, wenn man das so sehen möchte, die liegt halt in Bereichen des Gehirns, die uns unbewusst sind. Also die sind ganz schwer zugänglich. Und deswegen haben wir eben dieses Thema dieser intuitiven Prozesse, dass wir manchmal gar nicht genau wissen, warum wir jetzt die Entscheidung treffen oder warum wir sagen das und das, weil eben diese Prozesse ablaufen in Bereichen, die uns nicht ganz so rational oder präsent zugänglich sind. Und deswegen kommen sie von innen heraus. Wir fühlen zwar, dass es richtig ist, wir können es aber nicht richtig rational beschreiben. Das Bauchgefühl an der Stelle, das ist eigentlich etwas ganz Wichtiges und etwas, was den Menschen auch ganz besonders ausmacht. Und das ist genau dieses. Das limbische System ist in tiefliegenden Regionen angesiedelt. Das ist in den unbewussten Bereichen. Deswegen kann ich da leider auch gar nicht so genau reingucken. Wenn du sagst, zu mir, Sebastian, jetzt guck mal bitte auf deine Checkliste, ganz rational und kognitiv, ja, und sag mir mal, was da draufsteht, dann kann ich mich anstrengen, wie ich will. Ich kann leider nicht reingucken. Aber die Chefin ist da und sie gibt immer sozusagen die Weisungsbefugnis. Es ist für mich sehr, sehr schwierig. Deswegen ist es beispielsweise in der Diagnostik, in der Persönlichkeitsdiagnostik auch so, dass eigentlich die Person von außen die Person immer besser wäre, assoziieren kann, als die Person sich selbst. Wir kommen zwar schon ganz gut ran, weil wir reflektieren, weil wir Feedbacks kriegen. Aber ja,
ja,
das ist genauso.
Alles witzig. Ich habe das schon mal im Podcast erzählt, aber es kommt mir hier jetzt. Also als ich mal mit meinem limbischen System zu tun hatte, das ist schon ein paar Jahre her, da bin ich mal da hatte ich mir so gemerkt, ah krass, ich versuche ja voll auf Dinge eher zu verhindern, also quasi Aversion-Motive, die mich leiten, als dass ich irgendwie so appetenzgetrieben bin. Das ist mir dann selber aufgefallen in der Kognition. Dann bin ich in meine nächste Therapiestunde gerannt und war ganz fröhlich. Also hier, das ist mir da aufgefallen, na. Und dann sagte mein Therapeut so, ja, aber das ist ja voll der Coaching-Sprech. Also so wie ich das sehe, liegt das Problem eher im mittleren limbischen System. Und dann habe ich ihn auch nur angeguckt und war so, was willst du jetzt? Bis er mir erklärt hat, was er meinte, aber ich musste einfach an diese Aussage gerade denken, weil das macht ja total Sinn, dass man da sagt, ja, nee, du musst da mal ein bisschen tiefer einmal schauen, und das wollte er mir da nur sagen. Also, limbisches System, da hast du gerade gesagt, oder beziehungsweise Motive, da sind die, ich verstehe, im limbischen System sind unsere Motive verankert. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Wort ist, aber irgendwie so, da findet statt, da, wie sagt man so, da wird entschieden, was sind jetzt meine Motive? Und dann hast du gesagt, wir unterscheiden biogene und soziogene Motive. Lass uns da doch einmal einsteigen. Was ist da der Unterschied?
Ja, also man muss verstehen, dass in der Forschung wird sehr, sehr viel diskutiert über Motive, Bedürfnisse und so weiter. Da gibt es auch ganz viele verschiedene wissenschaftliche Modelle. Aber die Unterscheidung zwischen diesen biogenen Motiven und den soziogenen Motiven hat zwei unterschiedliche Richtungen sozusagen. Also in den biogenen Motiven, da sprechen wir über solche Dinge wie Nahrung, Trinken, Sexualität, aber eben auch Gesundheit, Sicherheit, Schutz und Vorsorge. Mhm. Ja, das nennt man biogene Grundmotive. Und bei den soziogenen Grundmotiven sprechen wir über, ich sag mal, intrinsische Motivrichtungen, die sich aufsplitten in drei Unterkategorien. Die sogenannten Leistungsmotive, also sowas wie zum Beispiel, ich mag gerne Anerkennung, Status oder sogenannte Sozialmotive. Mir ist soziale Nähe extrem wichtig. Oder halt eben auch sogenannte Machtmotive. Das heißt, es ist erstmal gut, diese beiden Grundrichtungen zu unterscheiden. Denn beispielsweise, wenn die biogenen Grundmotive ein bisschen ins Wanken kommen, zum Beispiel durch eine schlimme Krise, aha, Wirtschaftskrise, Krieg oder sonst irgendetwas, dann rutschen soziogene Motive. Ja, also ich bin halt auf der Arbeit eher der, der starke Sozialmotive hat. Das heißt, für mich ist wichtig Teambuilding, im Team arbeiten und so weiter. Oder der andere sagt, nee, für mich ist eigentlich eher Leistungsmotiv, Erfolg wichtig. So, das rückt in den Hintergrund, wenn beispielsweise die biogenen Motive nicht richtig adressiert sind. Schutz, Gesundheit, Vorsorge, Ernährung und so weiter. Deswegen unterscheiden wir in diese zwei Stoßrichtungen der Motivbedürfnisrichtung. Das ist extrem wichtig, weil es treibt uns. Und auch das Thema Aversion und Appetenz kannst du dir natürlich jetzt nachvollziehen, spielt da eine ganz große Rolle, weil Hunger vermeiden hat natürlich eine extrem hohe Antriebskraft. Also Appetenz und Aversion sind sozusagen zwei Stoßrichtungen und die Motive, das sind eben die konkreten, festgeschriebenen Aspekte sozusagen, die mich dann wirklich in Richtung Belohnungsaussicht geben. Und wir sprechen bei Motivation im Kontext von Arbeit, aha, oder Privaten in unserer Gesellschaft wie in Deutschland, wo es ein Sozialsystem gibt, eine Rentenversicherung, eine Arbeitslosenversicherung, wo die Gehälter meistens so sind, dass man sich eigentlich nicht, aha, beschweren kann und dass man eben Nahrung, Wohnen, Gesundheit, Schutz und Fürsorge in vielen Fällen gut erledigt hat, außer bei denen, die in prekären Arbeitsverhältnissen sind. Deswegen haben wir in Firmen ganz oft diese Luxusdiskussion, was ist denn für mich motivierend, was ist denn für mich Sinn, weil die Menschen da ganz stark auch ihre soziogenen Motive ausspielen können. Und der eine halt mehr in Richtung Leistungsmotive, also ich möchte Erfolg, ich möchte vorankommen, und ein anderer halt eben ganz stark mit Sozialmotiven. Das sind biogene Motive und soziogene Motive.
Aber ich finde das ganz, ganz klasse, das gerade so gut zu verstehen, weil ich, während du sprichst, musste ich gerade so dran denken, ich freue mich schon voll. Ich schreibe ja einmal im Monat, mache ich ja im Podcast ein Newsletter, wo ich so die wichtigsten Erkenntnisse für mich aus den letzten Gesprächen rekapituliere. Dann lerne ich immer auch noch bei, weil jetzt beispielsweise nehme ich ja nur, also ich nehme mit dir das Gespräch auf, aber da laufen ja in meinem Gehirn verschiedene Dinge ab. Ich konzentriere mich auf das, was du sagst und auf unser Gespräch und wie das möglicherweise für Hörende klingt. Und deswegen kann ich gar nicht meine ganze Aufmerksamkeit nur aufs Gesagte richten. Deswegen aber, wenn ich das nachbearbeite und schneide, dann schreibe ich immer nochmal so die Sachen raus und die wichtigsten Sachen kommen dann in den Newsletter. Und das ist gerade, dachte ich mir so, ah, perfekt, das kann man da so gut zusammenfassen. Das ist richtig schön. Genau, also für alle, die den Newsletter noch nicht abonnieren, das könnt ihr natürlich auf hello@humansarehappy.org euch da eintragen. Und das finde ich einfach ganz, ganz toll für mich gerade, weil dann kann ich nämlich das dann nochmal einfach so gut runterschreiben. Und dann habe ich es auch wirklich in meinem Kopf. Freue ich mich drauf. Ja. Richtig, richtig.
Und das ist ein ganz wichtiges Thema, diese Motive, weil die sind Treiber.
Ja.
Für die Stimmungsrichtung. Und das ist das, was Menschen auch, was den Antrieb angeht, unterscheidet. Das ist ein ganz spannendes Thema.
Ja, also ich verstehe, wir haben alle, also biogene Motive sind, je nachdem von wo man drauf guckt, übergelagert oder untergelagert, also die sind die Basis, die müssen erfüllt sein, damit ich mich um meine soziogenen Motive kümmern kann. Also verstehe ich voll gut. Wenn ich kein Essen habe, wenn ich keine Sicherheit habe, dann schaue ich jetzt nicht, wo kriege ich die Anerkennung und das Prestige her, sondern dann will ich Hunger, will ich meinen Hunger stillen und in Ruhe schlafen. Und je nachdem, welche, und ich habe auch verstanden, bei den soziogenen Motiven, da gibt es Unterschiede und vielleicht hat der eine Mensch ausgeprägtere Sozialmotive und der nächste Mensch hat ausgeprägtere Leistungsmotive. Okay, das verstehe ich, aber lass uns nochmal bei den biogenen Motiven bleiben. Ist es dann nicht auch so, dass manche Menschen viel ausgeprägtere biogene Motive haben, also dass die beispielsweise ein viel größeres Sicherheitsbedürfnis haben als andere? So, also dass die schon schneller in diese Schwelle rutschen, sich um soziogene Motive kümmern zu können, quasi?
Ja, und dann ist aber die große Fragestellung, ob das stärker ausgeprägte biogene Motive sind, zum Beispiel bezüglich Sicherheit und Vorsorge, oder ob bedingt durch den sogenannten Persönlichkeitstyp und sogenannte Persönlichkeitsmerkmale beispielsweise andere Elemente noch eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die generelle Widerstandsfähigkeit eines Menschen. Also das Thema Persönlichkeit und Motive und Motivation ist eine hochkomplexe Angelegenheit, die man nicht alleine nur mit den Motiven beschreiben kann, sondern es geht sehr stark dann auch rüber in das Thema Persönlichkeit. Also bin ich jetzt zum Beispiel ein sehr strukturierter Mensch von der Persönlichkeit her. Das hat nichts mit Motiv zu tun. Aber wir wissen beispielsweise, dass eben sehr strukturierte Menschen eben ganz oft halt auch mehr auf Regelmäßigkeit und Sicherheit sozusagen achten. Also du siehst, es gibt hier das Zusammenspiel von noch weiteren Elementen des Systems Mensch. Das ist nämlich sehr komplex. Und
ich finde das so genial gerade, Sebastian, muss ich sagen, weil du erinnerst dich an unser erstes Gespräch. Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch gut dran. Und das hat auch 1,5 Stunden gedauert. Und deswegen habe ich das damals in 2 Folgen geschnitten. Und die erste Folge war Persönlichkeitsentwicklung aus Neuroperspektive. Und die zweite Folge war Resilienz aus Neuroperspektive. Jetzt hast du nämlich beides gerade genannt, nämlich die Widerstandsfähigkeit und die Persönlichkeitsstruktur. Deswegen nochmal der Hinweis, ich verlinke das. Wir können hier jetzt nicht auf alles nochmal so eingehen, aber ich glaube, da das ist eine schöne Abkürzung für Menschen, die da dann nochmal tiefer tauchen wollen. Da haben wir nämlich 1,5 Stunden vor 2 Jahren schon mal drüber gequatscht. Okay, aber danke dir. Das und zurück zu meiner Frage gerade. Das hilft voll zum Verstehen. Ja, es kommt auf meine Persönlichkeitsstruktur mit drauf an und auf meine persönliche Widerstandsfähigkeit, die da total mit durch beeinflusst ist. Ja, wie stark ich jetzt mich um meine biogenen Motive kümmere. Aber wenn ich eine strukturierte Persönlichkeit bin, dann habe ich meistens auch ein höheres Sicherheitsbedürfnis. Das habe ich gerade mitgenommen.
Ja, also wir bezeichnen das immer als sogenannte dynamische Persönlichkeitstypologie-Richtung und stabile Persönlichkeitstypologie-Richtung. Und die stabilen Persönlichkeitstypologie-Richtungen gehen einmal so in Richtung Strukturiertheit, Gewissenhaftigkeit und einmal in Richtung Feinfühligkeit. Und insbesondere die stabil feinfühligeren, stärkeren Ausprägungen, da ist es beispielsweise so, dass es eine höhere Referenzierung zum Thema Cortisol gibt. Also oft statistisch niedrigere Widerstandslevel sozusagen. Die dynamisch Ehrgeizigen haben meistens statistisch gesehen ein höheres Widerstandslevel. Also es gibt so einen Kausalzusammenhang eben zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und eben auch solchen Elementen. Und Motive sind eigentlich ein Teil des ganzen Persönlichkeitsbegriffs. Also die Persönlichkeit eines Menschen umfasst halt eben Temperamentsmerkmale, Persönlichkeitsmerkmale, aber eben die Motive, aber auch die Werte, die Teil der Sozialisation sind, kommen zusammen und das nennt man Persönlichkeit. Das macht es natürlich alles noch komplexer, aber in der Persönlichkeitsforschung kommen ja verschiedene Richtungen zusammen, die Psychologen, die Neurowissenschaftler und so weiter. Aber das ist schon mal ganz wichtig. Aber was vielleicht nochmal, um zurückzukommen auf dieses Thema biogene Motive und soziogene Motive, nochmal vielleicht ganz spannend ist, dass, du hast es ganz richtig schon beschrieben, wir alle haben eigentlich alles, also sowohl von den Persönlichkeitsmerkmalen, also beispielsweise ich habe das Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit und Offenheit und du hast das auch. Aber auf einer Likert-Skala von 1 bis 5 habe ich vielleicht Gewissenhaftigkeit 4 und Offenheit 2 und du hast vielleicht Gewissenhaftigkeit 3 und Offenheit 4. Das heißt, wir haben beide das, wir sind beide gewissenhaft und wir sind beide offen. Aber du bist in dem einen sehr stark ausgeprägt und ich in dem anderen und deswegen nehmen die Menschen uns unterschiedlich wahr. Aber wir haben beide das. Na, also in der Forschung gibt es auch nicht den Gewissenhaften und den Innovativen oder Kreativen, sondern es gibt den Menschen, der hat alles und bestimmte Sachen hat er stärker ausgeprägt und bestimmte Sachen nicht so stark ausgeprägt. Und das Gleiche ist mit den Motiven. Also wir alle haben diese Leistungsmotive, Sozialmotive, Machtmotive. Aber es kann sein, dass eben ein Mensch, mit dem wir zu tun haben, wirklich viel stärker die Sozialmotive ausgeprägt hat und die Leistungsmotive auch, aber nicht ganz so stark. Na, so muss man das auch verstehen. Und das ist spannend, wenn wir zum Beispiel über Zufriedenheit, Glück und Motivation sprechen oder, was auch ganz oft bedient wird, der Begriff der Sinnhaftigkeit. was für einen Menschen Sinn macht, das ist eigentlich in ihm selbst verankert. Und deswegen gibt's auch nicht die eine Sinnhaftigkeit, sondern für den einen ist Sinn das und für den anderen ein bisschen mehr das. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Also wir haben, das wollte ich nochmal sagen, bei den Soziogenetiven und so weiter tatsächlich auch alle alles. Die Frage ist, wie stark ausgeprägt? Und das macht dann uns auch als Motivperson sozusagen aus, wie stark das eher in die Richtung oder die Richtung geht.
Okay, danke. Das finde ich hilfreich. Und vielleicht einmal, um das Thema abzuschließen, ich habe jetzt von dir gerade verstanden, es gibt halt entweder bei den Soziogenmotiven Richtung Leistung, Richtung also Leistungsmotiv, Sozialmotiv und Machtmotiv, das Ausüben von Kontrolle beispielsweise.
Genau, das sind genau diese Dinge. Und nehmen wir mal an, du hast eine Kollegin, ja, und du spürst, dass diese Kollegin tatsächlich sich immer um die Organisation der Geschenke, der Geburtstagsgeschenke kümmert. Immer wenn es darum geht, ein Teambuilding-Event zu organisieren, stößt sie das an, organisiert das auch gerne und meldet sich auch sonst freiwillig, wenn sie andere unterstützen kann. Und dann würde ich beispielsweise, wenn ich das jetzt analysieren würde, in meiner Checkliste halt dann sehr viele Kreuze setzen bei sozialen Motiven, ne? Soziale Nähe, Kooperation und so weiter. Da gibt es 3 Unterpunkte. Das heißt, da würden denn die Kreuze bei ihr ganz weit rechts sein. Aber trotzdem ist sie ja eine Kollegin, die im Team mitarbeitet, die hat ihre Aufgaben vielleicht und sie möchte natürlich auch, dass wenn sie ihre Aufgaben macht als Verantwortliche für die Webseite, dass die Leute auch sagen, Mensch, toll, du bist auch echt eine Expertin in der Webseite. Also hat sie auch Leistungsmotive wie Anerkennung und Prestige, aber vielleicht eben nur mittelmäßig ausgeprägt. Und bei Machtmotiven, ja, da habe ich geguckt und geguckt und geguckt, aber da ist mir noch nie was aufgefallen und da hat sie halt eben nur eine 1. Und das ist dann ihr Profil. Versus, gucken wir uns den einen oder anderen Politiker aus Übersee an, da kreuzen wir bei Macht halt gleich eine 5 an. Und andere Motive sehen wir dann, habe ich beobachtet und beobachtet und beobachtet, aber habe ich leider nichts gefunden bei Sozialmotiven. Ne? Also du siehst, dass die Tabelle, die Übersicht, die Liste sozusagen höchst unterschiedlich ist und eben da variieren kann. Und das ist doch ganz normal, das kennen wir doch von Freunden, von Kolleginnen und Kollegen, die haben irgendwie alles, die sind teilweise engagiert und denen ist auch Erfolg oder Prestige oder so irgendwie ein bisschen wichtig, aber manchen ist das halt mehr wichtig und manchen ist dann mehr die Sozial wichtig. Und wir haben auch ganz viele Menschen vielleicht, wo es uns schwerfällt, weil die vielleicht relativ gleich verteilt sind. Also alles dabei.
Okay, das finde ich total einleuchtend. Ich würde dich jetzt gern aber einmal dann challengen. Du hast ja gesagt, ihr seid da oder du bist viel auch im Bereich der Führungskräfteentwicklung, Führungskräfteberatung unterwegs und dann macht es Sinn, dass die Führungskraft, wir waren ja vorhin bei Dopamin und bei der Antriebskraft und die Führungskraft sollte doch möglichst irgendwie erkennen, was ist denn für die spezielle Mitarbeiterin, für den speziellen Mitarbeitenden werthaltig? So, ne, wohin gehen da die Motive? Würdest du dann vielleicht sagen, und die Führungskraft sollte das möglichst bespielen können, damit die andere oder damit Mitarbeitende irgendwie motiviert sind. Denn die Motive, das habe ich zumindest so jetzt gerade verstanden, geben uns ausgehend aus dem limbischen System eine gewisse intrinsische Motivation, weil eben in meine Chefin vom Chef sagt bei sozialer Nähe beispielsweise, das finden wir super, dafür gehen wir. Und dann bewege ich mich selber ein bisschen mehr. Gleichzeitig, wenn wir vom Thema Arbeitswelt reden, dann gehen wir ja aber auch alle zur Arbeit, um am Ende des Monats einfach Geld zu bekommen. Also das ist ja irgendwie, da reden wir jetzt ganz viel über intrinsische Motivation innerhalb eines Konstruktes, was aber ja total, also ohne diesen extrinsischen Geldbeutel am Ende des Monats macht es ja trotzdem dann niemand. Wie bringt man das dann zusammen?
Das ist eine Gretchenfrage und ich sage mal so, in dem Moment, wo es darum geht, dass wir zur Arbeit gehen, weil wir eben auch Ernährung und Sicherheit und so weiter realisieren, sind wir eben auf der gleichen Level unterwegs wie bei den soziogenen Motiven. Also das ist schon antriebsgebend. Also von daher, das hilft schon sozusagen. Also die biogenen Grundmotive sind da auch eben wertig, ne, und funktionierend. Und das ist ein generelles Problem und eine generelle Herausforderung, wo ich auch nur jedem Menschen, der etwas mit diesen Themen zu tun hat, empfehlen kann, vermeidet materielle Belohnung, denn die hat ein ganz großes Problem. Es ist eine extrinsische Belohnung. Sie kommt von außen. Ja. Sie wirkt im ersten Moment. Es gibt auch eine Dopaminausschüttung, weil sobald uns jemand sagt, hier hast du einen Tausender, die Projekte hast du ganz toll gemacht, hier ist der Tausender, sagt natürlich keiner nein. Ja. Weil natürlich kann ich mit dem Geld sofort was kaufen. Das Interessante ist aber, dass im Gegensatz zu diesen intrinsischen Motiven dieser Belohnungseffekt und die Verknüpfung mit Leistung nur eine kurze Verweildauer hat. Das heißt, die Belohnung, die 1.000 Euro, du denkst als Führungskraft, super, ich habe Sebastian 1.000 Euro gegeben, der muss doch jetzt bis zu seinem Jahresende, Lebensende motiviert sein, ne? Was habe ich mir nicht da reingehängt, die 1.000 Euro für ihn locker zu machen? Und Sebastian sagt, ah, oh, super, ne, Dopamin, und freut sich auch, eine Wertschätzung, Anerkennung, bapp. Und 3 Wochen später ist er im Schlendrian und ich frage mich, sag mal, kann auch gar nicht sein. Das liegt daran, dass im Gehirn materielle Belohnung überhaupt gar nicht langfristig mit intrinsischer Belohnung sozusagen gekoppelt ist, sodass das der gleiche Prozess ist. Das nennt man, verliert an Wert. Und das Schlimmste ist auch noch, materielle Belohnung diskontiert. Das heißt, wenn du einmal 1.000 Euro Belohnung gegeben hast und willst mit Geld belohnen, musst du das nächste Mal 2.000 Euro geben, weil das erste Mal sage ich bei 1.000 Euro noch, super. Und beim nächsten Mal sagst du, Sebastian, dieses Jahr hast du wieder top mit mir zusammengearbeitet, ne? Hier sind 1.000 Euro, was passiert dann? Danke.
Wird auch Zeit.
Den Belohnungseffekt, runtergefahren. Also, gut, dass du das ansprichst. Extrinsische Belohnung kommt von außen und hat nicht diesen langfristigen Effekt. Intrinsische Belohnung, also das durch das Erleben selbst. Wenn dieser Zustand, also wenn die Führungskraft das schafft, diesen Zustand dauerhaft aufrechtzuerhalten, dann geht das nicht in Sättigung über.
Hier kommt einmal eine kurze Unterbrechung für die Werbung. Dass mir ein bewusstes Leben und auch ein achtsamer Umgang mit dem eigenen Körper sehr wichtig sind, das kommt hier im Podcast ja so manches Mal schon herüber. Während meines Studiums, da habe ich bereits als Trainer in einem Fitnessstudio gearbeitet. Diese Arbeit hat mir schon damals immer sehr viel Spaß gemacht, denn ebenso wie ein positiver Umgang mit anderen Menschen das eigene Wohlbefinden steigert, so trägt auch Sport zum körperlichen und geistigen Ausgleich bei. Und was hier neben der Leistungsfähigkeit im Training ebenfalls so richtig wichtig ist, das ist das Thema Erholung. Und genau da kommt mein heutiger Werbepartner ins Spiel. Diese Folge wird nämlich gesponsert von Blackroll. In meiner Zeit als Fitnesstrainer habe ich die Faszienrollen von Blackroll nicht nur regelmäßig selbst benutzt, sondern sie auch immer wieder meinen damaligen KlientInnen ans Herz gelegt. Und kein Scherz, ich habe sogar einmal meiner Schwester eine Blackroll zu Weihnachten geschenkt. Jetzt bin ich aber nicht mehr Fitnesstrainer und daher geht es hier auch nicht um Faszienrollen. Neben meinem Fable für Bewegung und Sport bin ich nämlich auch ein großer Verfechter von gesundem und erholsamen Schlaf. Und apropos Schlaf, hier kommt das Blackroll Recovery Kissen ins Spiel. Ein gutes Kissen ist für mich beim Schlafen so etwas wie gute Laufschuhe beim Joggen. Es ist einfach notwendig. Das Blackroll Recovery Kissen sorgt durch einen besseren Schlaf für mehr Regeneration und damit auch für eine höhere Leistungsfähigkeit am Tag. Es ist für jede Schlafposition geeignet, es unterstützt ergonomisch deinen Nacken, das Kissen ist made in Germany und du kannst es ganze 90 Nächte lang probeschlafen. Das ist quasi von jetzt bis zum nächsten Frühling. Aber vorher, und das ist natürlich ebenfalls sehr wichtig, da steht noch einmal Weihnachten vor der Tür. Das Recovery-Kissen von Blackroll eignet sich nämlich natürlich auch ideal als Geschenk für deine Liebsten oder als liebevolle Aufmerksamkeit für dich selber. So startest du mit neuer Energie in das nächste Jahr und schließt dich über 850.000 Menschen an, die sich bereits für das Recovery-Kissen von Blackroll entschieden haben. Und mit dem Code HAPPY10 erhältst du jetzt sogar 10% auf alle nicht reduzierten Produkte innerhalb von Deutschland und der Schweiz. Noch einmal, mit dem Code HAPPY10 erhältst du jetzt 10% auf alle nicht reduzierten Produkte innerhalb von Deutschland und der Schweiz. Alle Infos sowie einen direkten Link zum Blackroll Online-Shop findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes. Ich lege mich jetzt erstmal weiter schlafen und ruhe mich aus, um danach die nächste Folge hier im Podcast für dich wieder vorzubereiten. Vorher geht's aber hier erstmal weiter mit dieser Folge und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß.
Weil es uns halt einfach entspricht, weil wir uns dann da finden. Mhm. Das heißt, wenn ich das schaffe, dass ich Marie, die hohe Sozialmotive hat, im Team eine Aufgabe gebe und eine Rolle und ein Umfeld, in der sie die Sozialmotive praktizieren kann, dann schaffe ich die Rahmenbedingung, dass Marie dauerhaft intrinsisch motiviert und belohnt wird und dann habe ich die Chance auf, das geht nicht in Sättigung über. in Wahrheit würde Marie dann auch gar nicht alle 3 Monate kommen und nach Geld fragen. Wenn ich dann auch noch den Fehler mache und trotzdem immer irgendwie Bonussysteme irgendwie implementieren, brauche ich an der Stelle gar nicht. Na, deswegen sagen wir immer, Leute, bitte vorsichtig sein mit materieller Belohnung. Das hat gar keinen Nutzen, außer bei denen, die bei den Machtmotiven Reichtum und Geld extrem hoch ausgeprägt sein. Die will aber eigentlich keiner in seiner Organisation haben. Und das Gleiche ist übrigens auch mit diesem Benefit-Curven, was ich bei Firmen beobachte. Die überbieten sich mit den Benefits. Das hört sich alles super an, aber in Wahrheit hat das auch einen Exportierungseffekt. Ist nämlich extrinsische Belohnung.
Aber vielleicht könnte man das dann so zusammenfassen, wenn wir, ich versuche das irgendwie zusammenzubringen. Nochmal, biogene Motive sind wichtiger zu befriedigen als die soziogenen Motive. Jetzt könnte ich aber ja sagen, dadurch, dass ich weiß, dass ich am Ende des Monats Betrag X bekomme für meine Arbeit, das zahlt auf meine biogenen Motive ein, weil ich kann eben diesen Monatslohn eintauschen in Miete und Essen, so gesehen. Und dann habe ich hier den Grundbedarf geschützt. Und innerhalb dessen, dass ich ja aber jetzt stereotyp gesprochen 40 Stunden arbeiten gehe jede Woche, habe ich eben auch Lust, dass diese Arbeit möglichst auf meine soziogenen Motive einzahlt. Und deswegen sehe ich zu, dass ich nicht nur die biogenen Motive erfüllt habe. Das heißt, ich kann in Ruhe schlafen und habe genug zu essen. Aber genau, ich suche mir dann möglichst einen Job, der zu mir passt. Im besten Fall, wenn ich weiß, was meine Motive sind, wie kriege ich das denn raus?
Ja, also die kannst du nur raus, indem du in eine Reflexion gehst.
Das macht eigentlich auch Sinn.
Du kannst dich selbst fragen. Du kannst, was gut ist, andere fragen. Also so 180-Grad-Feedbacks oder sogar 360-Grad-Feedbacks. Und du kannst natürlich auch dich spiegeln mit jemandem von außen sozusagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, das erleben wir ja immer, dass die Menschen kommen schon relativ gut und nah an sich ran. Also sie können zwar nicht reingucken in ihre Motive und Persönlichkeit, aber durch Erleben, was man so macht, Feedbacks, die man kriegt, Erfahrungen, die man über die Jahre gemacht hat, kommt man schon, wenn man beispielsweise so ein Persönlichkeitsmodell sieht, man kann da schon relativ gut sich zuordnen. Wir sehen also, dass die Menschen oft bei 80 bis auch 90% sogar sich schon ganz gut treffen. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht perfekt, aber das ist eigentlich schon relativ pragmatisch und praktikabel. Das heißt, das kann ich schon, wenn ich diese Checklisten habe, wenn ich diese Frameworks habe, wenn ich diese Worte habe, dann kann ich das schon ganz gut machen. Wenn ich das nicht weiß, diese Worte nicht kenne, diese Unterschiede zwischen Motiven und Persönlichkeit nicht kenne, dann ist es natürlich total schwierig, dieses sehr komplexe Thema zu beschreiben und zu greifen und auch selbst mich zu greifen. Das heißt, Podcasts zu hören, wie Humans Are Happy, sich zu informieren, was ist was, wie ist was angesiedelt, das hilft, auch wenn ich später mich selbst reflektieren will.
Mhm. Ja, okay, nee, aber vollkommen logisch eigentlich. Als du gerade gesagt hast, ja, indem ich in Reflexionsprozess gehe, das macht natürlich sehr viel Sinn. Und die meisten Menschen, die halt irgendwie in ein gewisses Alter gekommen sind und vielleicht auch mal ein paar unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, die wissen ja vielleicht auch, was ihnen eher entspricht. Wobei natürlich, es gibt auch ganz viele Leute, die haben das noch nie herausgefunden und sind einfach nur in irgendeine Richtung gegangen und sind aber nie so richtig glücklich dabei. Das ist ein anderes Thema.
Vielleicht auch gar nicht so sehr, weil da fallen mir gleich 2 ganz spannende Themen dazu ein.
Aber das ist gefährlich, wenn du hier so Strohhalme reingibst. Wer weiß, bei welchen Gesprächen wir noch landen, aber mach mal.
Ja, ich will nur sagen, was wir ganz oft feststellen bei diesen Reflexionen zu diesem Thema ist, dass wir müssen eine Unterscheidung machen zwischen Zielen, die wir uns bewusst setzen, und Motiven, die uns von innen heraus wirklich antreiben.
Okay.
Und da sehe ich ganz oft, dass Menschen so ein bisschen strugglen. Also die nehmen sich vor, ich will Karriere machen, ne? Oder ich will das und das. Ne? Also das sind Ziele und die werden ganz oft bewusst und auch mit starkem Einfluss der Ratio kognitiv formuliert. Mhm. Und die können auch antreibend wirken, aber die sind nicht so mächtig wie unsere Motive, die Weisungsbefugnis haben. Und wenn diese beiden Sachen auseinanderdriften, dann haben wir ganz oft so dieses, ne, und das passiert vielen Menschen beispielsweise, wenn sie irgendwie in ein bestimmtes Berufsleben reinkommen und dann doch irgendwelche Dinge tun und dann durch die Sozialisation und Junge, du musst Karriere machen und ne, Mädel, du musst Karriere machen, ne, und dann machen die auch Karriere irgendwie, weil die auch intelligent sind, weil sie auch was können und so weiter, aber eigentlich wollten sie gar nicht Erfolg und Anerkennung und Status und so weiter, sondern eigentlich wollten sie soziale Nähe und so weiter, und dann haben wir doch oft manchmal sogenannte Ziel-Motiv-Konflikte. Mhm. Und du hast das gerade ein bisschen beschrieben. Manche wissen das nicht so richtig, weil manche sind vielleicht hin und her geschossen, wie so ein Pinkball manchmal, was das angeht. Und insbesondere, wenn die Motive relativ gleich verteilt sind, also wenn Menschen sowohl Leistungsmotive als auch Sozialmotive gleich ausgeprägt haben, dann spüren sie natürlich mal hier mehr und mal dort mehr. Und das kann natürlich auch so ein bisschen verwirrend sein, weil ob ich jetzt Karriere mache zum Beispiel oder so oder ob ich mich eher in den sozialen Bereich kümmere, das ist manchmal dann fachlich ein weiter Unterschied. Aber wenn ich selber irgendwie beides gut finde, ist das natürlich schwierig.
Aber da muss ich gerade dran denken, das ist ganz witzig, aber dafür schließt sich dann wahrscheinlich auch ein Kreis. Wir sind uns ja schon ein paar Mal begegnet, sowohl im Podcast wie auch live auf verschiedenen Messen oder auch letztens bei euch im Roth-Institut. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Aber ich denke gerade an eine Situation, das war bestimmt 2 Jahre her, auf der Zukunft Personalmesse. Und da hattest du einen Vortrag gehalten, nämlich über Change Management aus Neuroperspektive. Und ich erinnere mich daran, dass du gesagt hast, wenn ich beispielsweise, also unser Gehirn belohnt uns für Routinen, ich nehme immer den gleichen Weg zur Arbeit, dann werden hirneigene Opioide ausgeschüttet, weil das ist wenig Stress, ich fahre den Weg lang, den ich kenne, so alles super. Und wenn ich dich richtig in Erinnerung habe, dann hast du da gesagt, aber nur alleine die Aussicht auf beispielsweise, dieser Weg geht vielleicht ein bisschen schneller, ich spare 5 Minuten oder der ist besonders schön, ich habe eine gute Zeit, das ist irgendwie so eine Art Aussicht auf Verbesserung, das reicht schon aus, um, und jetzt sind wir wieder bei unserem Thema, Dopamin auszuschütten, um eine Antriebskraft zu haben, und das gibt dann ja, wenn ich jetzt das mit dem letzten Thema von uns verknüpfe, ich weiß gar nicht so richtig, ne, ich habe hier vielleicht ein Ziel und hier vielleicht ein Ziel, dann kann ich ja auch in mich reinspüren, wie fühlt sich was an, ne? Also bei dem Ziel spüre ich da jetzt Motivation oder spüre, ne, Dopamin, und bei dem Ziel spüre ich halt gar nichts. So, ne? Also so kann man da ja auch so ein bisschen Trial and Error mäßig rankommen. Macht das Sinn so? Also alleine die Aussicht auf?
Ja, das macht Sinn, und vor allen Dingen hattest du vorhin ja auch gesagt, dass wir beispielsweise ja auch so dieses Thema haben, dass wir vom Bauchgefühl her das fühlen. Ne? Also hört unbedingt auf eure Intuition, weil das kommt aus eurem limbischen System sozusagen. Also wenn ihr beispielsweise sagt, da ist das motivierend und das, oder ich habe das Ziel und das Ziel, aber bei dem Ziel, wie du gerade sagtest, da sagt mir mein Bauchgefühl, dass ich da mehr Lust zu hätte, dann macht das bitte. Die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass es euch motiviert und dass es euch intrinsisch belohnt, das zu tun. Das würde ich sagen. Und das mit diesen Belohnungsaussicht, das ist halt eben eine Abfrage, die das limbische System immer macht, wenn sozusagen Anforderungen und Anfragen auf uns zukommen. Also du sagtest beispielsweise der Weg zur Arbeit. Ja, also den haben wir ein paar Mal gefahren und dann ist das eine Routine. Also 10 mal, 20 mal haben wir das gemacht und das merkt das Gehirn und dann fängt es an, eine Routine auszubauen. Und dann, wenn es die Routine ausgebaut hat, dann ist es energieeffizient, die einfach abzuspulen, und dafür gibt es eine Belohnung. Also das ist aus Evolutionsgeschichte ein absoluter Erfolgsfaktor, viele Dinge zu automatisieren, dabei wenig Energie zu verbrauchen und mit dem Rest des Gehirns das entweder in Ruhemodus zu stellen oder für was anderes zu verwenden, weil Energie ist auch in der Vergangenheit nicht unendlich vorhanden gewesen. Also dieses Thema ist, du hast dann diese Routine und den Automatismus, und dann kommt, wenn jetzt ich sage, Mensch, Leonard, also ich würde nicht durch die Stadt fahren, ich würde da außen rumfahren, ist zwar weiter, geht aber schneller, dann sagt dein Gehirn sofort, das limbische System, ja, Leonard, das habe ich zwar gehört, was Sebastian gesagt hat, aber solange ich da nicht ganz genau die Nutzenaussicht sehe, ja, ist es für dich besser, wenn wir den alten Weg fahren, weil da sparen wir Energie. Mhm. Und erst wenn du bei Google Maps siehst, das ist wirklich 5 Minuten schneller, oder du fährst mal bei mir mit und siehst, das ist wirklich schneller, echt keine Ampeln, easy going, dann am nächsten Tag hast du überhaupt gar kein Problem, die Routine zu ändern, weil dann nämlich die Chefin gesehen hat, Leonard hat er recht gehabt. Mhm. Ne? Stimmt. Jetzt habe ich es auch.
Aber reicht nicht, wenn ich dir vertraue?
Ja, das limbische System muss eine Nutzenaussicht erkennen. Vertrauen zu mir ist schon mal besonders gut, meinen Worten zu lauschen. Und ja, aber am Ende des Tages muss die Nutzenaussicht bei der Chefin.
Okay, aber wie auch immer die kommt, ob die durch Google Maps kommt oder deine Aussage reicht, das ist individuell. Das kann variieren.
Das ist egal. Die Chefin fragt das ab nach Schema F und da ist sie auch ganz konsequent. Leider kann ich ihr nicht sagen, pass mal auf, Chefin, jetzt kommt hier, ich habe jetzt gehört in meiner Firma, wir müssen jetzt alles innovativer machen, jetzt schalte dich mal bitte aus. Ich muss mal alle meine Routinen hier ablegen, ne, meine Gewohnheiten, jetzt stecke aus, das geht nicht. Das macht sie nicht. Sie sagt, nö, das läuft. Ich will die Argumente hören, ich will die bewerten und dann entscheide ich und so. Und die sagt höchstens, dann gib mir mehr Argumente. Ja. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum wir Menschen bei Veränderungen in Beteiligungsprozesse bringen. Die brauchen Futter. Mhm.
Aber vielleicht ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier betonen müssen. Du sagst, die Chefin sagt, gib mir Argumente. Aber die Chefin, wenn wir darüber reden, wenn wir über das limbische System reden, ist immer emotional und intuitiv unterwegs. Weil Argumente, da könnte man jetzt ja denken, es geht um den präfrontalen Kortex, es geht um sequenzielles Denken, aber es geht ja nicht um rationale Argumente, es geht um emotionale Argumente. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Ja, man nennt das so. Ja, ja. Also das ist spannend, dass du das nochmal besprichst. Und das ist übrigens bei einer Veränderung oder auch bei den Motiven immer das Gleiche. Das nennen wir kognitiven und emotionalen Bewertungsprozess. Mhm. Also läuft durch mehrere Stufen. Wir hören halt etwas, das wird dann verarbeitet und dann gibt es erstmal eine kognitive Wertigkeitsprüfung. Mhm. Ja, das geht rasend. Ist das neu? Ist das interessant? Und so weiter. Es kann sein, dass das da schon in den Mülleimer fliegt und dann rausgeht. Also meine Großmutter hat immer gesagt, links rein und rechts wieder raus. Das ist dieser Bewertungsprozess. Und der Stufe 1 ist kognitiver Bewertungsprozess. Ist es neu und oder interessant und so weiter. Also die Chefin sagt das, und das ist auf jeden Fall interessant, weil sie ist ja die Chefin. Ne? Aber wenn irgendjemand das sagt, also Vertrauen zu mir ist zum Beispiel schon auch eine kognitive Steigerung der Bewertung. Ne? A ist interessant, weil Sebastian das sagt. Und da habe ich ein hohes Vertrauen in das, was er sagt generell. So, und wenn jetzt bei dieser kognitiven Bewertung, egal ob bei Motiven, was mich motiviert, oder bei einer Veränderung, dann der grüne Haken gesetzt wurde, also ist neu und oder interessant, dann wandert das zur Chefin. Aha. Und die guckt dann auch noch sagt, ist das für mich emotional und motivational interessant? Und das ist das Gemeine. Und wenn da die Chefin nicht den grünen Haken setzt, dann geht's da in den Mülleimer. Und das kommt immer, und das ist auch das, was ich vorhin sagte, sie hat die Weisungsbefugnis am Ende. Also die kognitive Bewertungsprozess und emotionale Bewertungsprozess, das ist halt eben der Ablauf, das läuft auch ganz schnell ab. Und da ist die Chefin halt die da sozusagen dann dazu was sagt. Und wenn da dann Nein ist, dann
ist ja die letzte Instanz.
Manchmal haben wir es nur nicht verstanden.
Okay, aber
genau, die letzte
Instanz. Ja, deswegen, ich habe mir das gerade versucht zu erschließen, weil erst quasi die Kognition und dann, ne, es macht Sinn, es ist irgendwie logisch und so weiter. Und dann geht's in den emotionalen Bewertungskontext. Und wenn da eben die Chefin das limbische System mit dem letzten Wort sagt nein, dann nein. Aber wenn es schon vorher scheitert, weil du möchtest jetzt mit mir in der nächsten Podcast-Folge diskutieren, warum 2 + 2 = 5 ist, dann frage ich, dann sage ich schon quasi in der Kognition, nee, das ist Quatsch, da habe ich gar keine Emotion zu. So.
Genau, ist nicht neu, ist nicht interessant, direkt schon zack aussortiert. Kennen wir alle aus dem Privaten, da trommelt ja ständig was auf uns zu, mach dies, mach jenes, mach welches. Freunde geben uns Ratschläge, Partner geben uns Ratschläge, die Welt gibt uns Ratschläge. Oder im Beruflichen, wir müssen uns verändern wegen der Internationalisierung, wir müssen das machen. Und das läuft immer bei den Leuten auf und es gibt erstmal eine kognitive Wertigkeitsprüfung. Und deswegen auf der Betriebsversammlung sagt dann der Geschäftsführer, also wir müssen jetzt hier uns innovativer aufstellen, weil der Wettbewerb aus Asien zieht an uns vorbei. Mhm. Kognitiv, da nicken alle und dann gehen die raus. Und es passiert nichts, weil die Chefin sagt, Sebastian, das habe ich zwar gehört, aber das habe ich jetzt noch nicht verstanden, was das mir uns bringt, so die Veränderung, also unsere Routine, super, machen wir erstmal weiter. Bis irgendwann bei mir emotionale oder motivationale Gründe ankommen, wo die Chefin sagt, Sebastian, das habe ich jetzt verstanden, das ist auch für uns gut und besser, let's go for it. Und dann ist das überhaupt gar kein Problem mehr. Dann legt sie den Hebel um und dann gibt's Dopamin für die Veränderung, neue Routinen aufbauen oder was
auch immer. Das ist total genial. Also ich habe das Gefühl, ich habe Dopamin aus einer Neuroperspektive heute ein ganz gutes Stückchen besser verstanden. Und jetzt hast du gerade auch nochmal eine super Vorlage gemacht, denn du hast ja gesagt, gerade dieses Beispiel, da wird es im Arbeitskontext, gibt es eine neue Info, eine Betriebsversammlung und neue Dinge zu besprechen. So, und ich habe ja auch vor ein paar Minuten gesagt, ja, wir haben uns ein paar Mal gesehen auf verschiedenen Messen, hier im Podcast, und ich war letztens, ich weiß gar nicht, wann war das, vor 2, 3 Monaten bei euch im Roth-Institut Irgendwie so.
Vorm Sommer, im Juni.
Ja, irgendwie so. Ist ganz cool. Kann man vielleicht an der Stelle mal sagen, weil für alle Leute, die jetzt so im Raum Bremen sind, da macht ihr ja ab und zu eine kostenlose offene Veranstaltung, Infoveranstaltung wenn man das Ganze nochmal tiefer lernen will, sag ich mal so. Und da haben wir uns das letzte Mal gesehen und da ging es eben auch genau um dieses Thema. Und das kann ich vielleicht in der Transparenz hier auch sagen auf der Bühne. Ich fand das einfach spannend, bin da einfach zu euch hingegangen, gab lecker Frühstück und danach habe ich mir gedacht, das war so spannend, dazu will ich mit Sebastian nochmal am Podcast reden. Aber du kannst vielleicht viel besser sagen, was ihr da macht. Daher spiele ich den Ball gerne mal an dich rüber noch.
Wir beschäftigen uns ja mit diesem Transfer von neurowissenschaftlichen Themen und Themen aus der Persönlichkeitsforschung in die Praxis. Das heißt, das Roth-Institut will am Ende des Tages auch was auf die Straße bringen. Das war auch das, was ich mit Gerhard Roth 2014 angefangen habe. Wir wollten eben Säule Wissenschaft und Säule Praxis zusammenbringen im Roth-Institut. Und da haben wir tatsächlich in Präsenz, aber auch in Online für zum Beispiel Expertinnen, die Coaches sind oder Beraterinnen sind, halt eben solche Formate. Also die kommen zu uns in Präsenz oder online, wenn sie halt von weiter weg kommen. Klicken sie sich in unsere kostenlosen Online-Software rein. Oder wir haben halt eben für insbesondere die Menschen, die sich mit Führungskräfteentwicklung beschäftigen, also Personalerinnen oder halt eben auch Geschäftsführer oder so, die auch da ein bisschen was mitnehmen wollen aus diesen Aspekten, die da auch, die kommen dann eben auch zu solchen Veranstaltungen. Also das sind so beide so diese Gruppen, wenn Leute also ein bisschen was lernen wollen, ein bisschen reinhorchen wollen, sich austauschen wollen, dann kann man das digital oder in Präsenz in diese beiden Stoßrichtungen auf jeden Fall beim Roth-Institut immer machen. Und wir freuen uns. Und wie du siehst, es kommen gute Netzwerke, gute Austausche zusammen. Wir lieben diese Themen ja selbst auch. Also wir haben das Glück, dass wir in einem Bereich arbeiten dürfen, der uns selbst auch genauso fasziniert
wie ich.
Die zuhören. Und viele von euch sind ja wahrscheinlich auch irgendwie in diesen Themen mit unterwegs auch. Und wenn auch nur für sich selbst. Und das geht uns natürlich auch so. Ja, und für alle, da ist auch immer das Türchen digital oder in Präsenz offen.
Ja, super. Du kannst mir total gerne einfach mal die Links dazu geben und ich platziere die in den Shownotes, weil dann ja habt ihr bestimmt irgendwie so eine Veranstaltungsübersicht und was es da gibt. Da können sich dann alle Menschen einfach durchklicken. Genau. Aber ich.
Das schicke ich mir den.
Ja. Genau, schick mir das, weil das ist, also das kann ich wirklich sagen, das war alles gar nicht geplant. Ich fand das Thema wirklich spannend, bin zu euch hingegangen und daraus hat sich jetzt diese Folge entwickelt. Also kann durchaus was draus entstehen oder man geht da noch tiefer rein, macht eine Fortbildung und motiviert dann seine eigenen Führungskräfte. Wobei ich habe mal, es ist lange her, ein Buch gelesen, ich weiß nicht mehr von wem, der hat immer gesagt, wenn ich jemanden motiviere, dann manipuliere ich ihn auch, weil das ist so ein bisschen von außen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich zu weit. Da macht man ein großes Fass auf.
Nee, also ich meine, heute haben wir gesprochen über extrinsische Belohnung und intrinsische Belohnung oder extrinsische Motivation und intrinsische Motivation. Und wenn ich von außen was zugebe, also der Mensch entscheidet sich ja nun schon am Ende des Tages, ob es belohnt ist oder nicht. Ich glaube, Manipulation, das ist was Negatives. Also wenn ich auf jemanden Kontrolle ausübe, wenn ich sage, du machst das oder ich belüge ihn und schiebe ihn in eine Richtung. Aber das limbische System, das können wir nicht manipulieren. Also wir können Rahmenbedingungen schaffen. Also wir können die Kommunikation zu Maike oder Stefan unterschiedlich aufbauen. Wir können die Aufgaben Maike und Steffi unterschiedlich geben. Wir können Maike und Steffi Rollen geben, wo sie ein bisschen intrinsische Belohnung draus ziehen. Das ist aber nicht Manipulation. Das ist eigentlich Gestaltung. Deswegen, Führungskräfte sollen aus unserer Sicht einfach hier viel besser kommunizieren, viel besser Rahmenbedingungen schaffen für intrinsische Motivation. Ich würde das ganz weit wegschieben von Manipulation. Außer, und dann sind wir bei den Themen, wenn wir sagen, fiesen Tricks, schwarze Kommunikation und solche Sachen. Da hat das schon irgendwie ein Geschmäckler. Aber das andere finde ich eigentlich eher dem System Mensch positiv zuträglich.
Ja, voll. Nee, das ist wahrscheinlich auch ein großes Feld. Ich habe ein anderes Beispiel nochmal. Das war nämlich, ich habe ja lange Zeit auch als Trainer im Fitnessstudio gearbeitet. Und wenn jetzt beispielsweise da jemand ist und der macht irgendwie ein paar Übungen und kann eigentlich nicht mehr und würde von sich aus aufhören. Und ich stehe dann als Trainer neben und sage, jetzt mag aber noch hier 10 Sekunden, hältst du das noch? So, ne, dann motiviere ich die Person einfach nur durch meine Anwesenheit und Worte. Aber hab in dem Beispiel auch sie manipuliert, weil sie eigentlich von selber gar keinen Bock mehr hatte. So, ne? Also das war das Bild. Ich wollte jetzt, ne, also und dann wäre Manipulation so was Gutes. Aber ne, das, genau.
Nein, da hast du natürlich recht. Und auf der anderen Seite, das wäre auch eine spannende Diskussion, was machen wir denn da eigentlich? Helfen wir denn da auch in eine gute Richtung? Super spannende Diskussion. Aber klar, wir kommen wieder von einem Thema zum anderen.
Wer weiß, wie oft wir hier noch einchecken. Aber ich glaube, wir haben jetzt für heute eine super gute Runde gedreht. Also ich fühle mich wirklich, und das meine ich ehrlich und von Herzen, ich fühle mich bereichert. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und für dein Wissen und ja für dieses Gespräch. Mir hat es große Freude gemacht. Ich würde gerne gleich sowieso die letzten Worte an dich geben, aber auch vorher nochmal gefragt, fehlt aus deiner Perspektive noch irgendwas? Ist irgendwas noch wichtig zur Einordnung? Irgendwas, was wir vergessen haben? Wie auch immer.
Nee, ich fand das ganz wichtig und gut, dass du am Anfang versucht hast, einmal aufzudröseln, das Thema Motivationsprozess selber und das Thema Belohnung. Das wird in zusammenhängenden Netzwerkbereichen organisiert und hängt ganz eng zusammen, aber es ist schon spannend für die Menschen zu verstehen, das ist eigentlich eher der Antrieb und das hat energetisierende Elemente und das hier ist dann die Belohnung selbst und da fühlen wir uns extrem gut, weil die Stoffe einfach stark wirken. Das war für mich, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiges Thema, dass wir das so ein bisschen aufgetrennt haben und dann fand ich auch gut, dass du mal des Pudels Kern hier abgefragt hast, nämlich die Motive. Denn darüber wird ständig diskutiert, über Motivation und Motive der Leute. Aber was das genau ist, das ist viel zu wenigen wirklich klar. Und wenn man das versteht, dann verstehst du dann eben auch, wieso die Menschen so reagieren, wie sie reagieren. Und das fand ich auch nochmal gut, dass wir da die Chance hatten, mal über biogene Motive und soziogene Motive zu sprechen und wie das interagiert. Das sind eigentlich so die wichtigen Säulen. Und ansonsten, ja. Jeder sollte sich so ein bisschen reflektieren und gucken, bin ich manchmal in einem Ziel-Motiv-Konflikt? Habe ich mir was vorgenommen, was ich unbedingt möchte, weil ich mir das vorgenommen habe, weil das vielleicht auch aus der Sozialisation herauskommt? Oder ist das, wie du sagtest, das Bauchgefühl, was mich wirklich antreibt? Und da, liebe Leute, folgt eurer Intuition für euch am besten.
Danke dir natürlich für das, was du sagst. Und jetzt habe ich tatsächlich einen Punkt, den ich gerne noch einmal ganz kurz sagen würde, weil mir das dabei so kommt. Wenn wir hier über sowas reden, ne, was ist Motivation, was ist Glück? Ist Glück jetzt hier dieser Neurotransmitter oder dieser oder welcher Prozess, ne, und wie stark zoomt man ein? Wir sind da ja auch wirklich schon sehr fein unterwegs. Und häufig gibt ein Gefühl der Verstehbarkeit ja auch irgendwie ein Gefühl der Kontrolle. So. Gleichzeitig reden wir hier aber über Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Wir können nicht unsere Gefühle. Wir können natürlich sie regulieren, ne? Das kann ich. Ich kann meine Emotionen regulieren, das kann ich lernen, das geht manchen einfacher oder herausfordernder von der Hand. Aber egal wie tief und oder hochtrabend oder sonst wie wir über Dinge reden, wir reden über Sachen, die wir nicht kontrollieren können bis ins Letzte. Also ich kann meine Motive auch nicht. Ich kann nicht sagen, ab morgen habe ich ein anderes Motivschema. So, ne? Also ich kann das nicht kontrollieren. Also mir kommt es irgendwie gerade nochmal und ich finde es irgendwie auch wichtig, in einer gewissen Demut das auch zu sagen, weil wir können Sachen versuchen zu verstehen, aber wir können sie nicht kontrollieren und gerade bei diesen, ja, die Chefin vom Chef, also das Gehirn ist ja unser Kontrollorgan und davon das und wir können Sachen verstehen, aber da hört es dann auch auf. Oder?
Ja, das ist nochmal ein schönes Schlusswort. Genau, für uns selbst, aber auch die Akzeptanz von privaten Menschen um uns herum oder Kolleginnen und Kollegen, das zu verstehen und auch zu akzeptieren. Genau, also dass solche Dinge halt auch Teil von uns sind und wie du sagtest, schwierig veränderbar. Guter Abschluss, ja.
Ja, danke dir. Super. Dann danke ich dir für die Zeit und fürs Gespräch und ich bin gespannt, wo wir noch überall zusammenkommen und danke dir fürs Gespräch.
Schön, dass ich dabei sein durfte und es war irgendwie so das Gefühl, als ob alle anderen irgendwie auch mit dabei sind. Ich hoffe, dass alle wirklich für sich auch eine schöne Zeit hatten da und schicke auch einen Gruß an alle, die das gehört haben und auf bald.
Auf bald.